ich weiß nicht, was es ist. Es ist wie so ein, ich glaube, es ist diese einfach ein Freiheitsdrang, den man oft als was Junghaftes empfindet. Also nicht erwachsen werden wollen, aber das stimmt gar nicht. Also es ist kein nicht erwachsen werden wollen. Ich bin einfach ein sehr wissbegieriger, neugieriger Mensch, der gerne neue Sachen lernt und der sich total gerne in Situationen fallen lässt.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag Anfang 2026 wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr in diesem Moment an einem sicheren, an einem schönen, an einem muckeligen Ort seid und dass ihr mindestens schon 17 von den 19 Vorsätzen, die ihr euch fürs neue Jahr gemacht habt, über den Haufen geworfen habt. Ich hoffe einfach, es geht euch gut. Das neue Jahr beginnt mit einem für mich sehr besonderen Gast, weil es normalerweise so ist, dass Menschen zu Get Happy in den Podcast kommen und irgendwie so ein Thema mitbringen. Oder, das ist jetzt ein bisschen Insider, da sprechen wir gleich drüber, irgendein Hobby, über das wir uns austauschen können. Und das ist bei meinem Gast in dieser Folge aber ein bisschen anders. Das, was er tut, in wenigen Worten zu beschreiben, ist ehrlich gesagt auch für mich gar nicht so leicht, weil, und das ist ein Begriff, den ich nicht so richtig schätze, aber es trifft einfach wie die Faust aufs Auge, er so ein Wahnsinns-Multitalent ist. Er ist Schauspieler, er war Balletttänzer, er ist Regisseur, er ist Musiker, er ist ein sehr, sehr guter Sänger und seit dem Oktober 2025 ist er auch noch Schriftsteller. Er hat einen Roman geschrieben, der eine unglaubliche Intensität birgt, der mir sehr, sehr nahe gegangen ist. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so richtig, wo uns unser Gespräch in der nächsten Stunde hinführt, aber eines weiß ich ganz sicher. Smalltalk und schön an der Oberfläche rumdümpeln ist sicher was, was er kann, aber ich unterstelle ihm jetzt das, was ihn wirklich erfüllt, ist der Deep Dive, nämlich wirklich tief zu tauchen und die großen Fragen des Lebens zu stellen. Und schon allein deswegen ist er in diesem Podcast goldrichtig. Ich sage herzlich willkommen, lieber Daniel Donskoy.
Wow, das war eine wunderschöne Anmoderation. Du sprichst so schön.
Vielen, vielen Dank.
Voll, toll. So ganz, sehr schön einfach.
Schön.
Wirklich sehr energetisch, fantastisch.
Vielen Dank. Ich habe auch tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube an Energien, ich weiß nicht, ob es deine oder meine ist, aber ich hatte tatsächlich ein bisschen eine Gänsehaut in der Anmoderation.
Ja?
Vielleicht war ich aber auch ergriffen von meinen eigenen Worten.
Ich bin auch so ein total Energiemensch. Ich finde, man spürt Menschen immer sehr.
Ja.
Also vor allem im Sprechen merkst du direkt, ob jemand quasi in seinem Körper und in seinem Körper zu Hause ist. Bist du.
Ja, das war ein langer Weg, kann ich dir sagen, tatsächlich im eigenen Körper zu Hause zu sein und etwas, was man ja als Schauspieler lernen muss, besonders wenn man durch so viele hohe Schulen gegangen ist, wie du das bist.
Ist ein interessanter Weg. Also du lernst ja auf der einen Seite, ja, in deinem Körper zu Hause zu sein und auf der anderen Seite deinen Körper als, deinen Körper auszuleihen für die Gedanken und Worte anderer. Das ist, ich liebe das Schauspiel, aber ich glaube, ich brauchte auch noch andere Ausdrucksformen, weil natürlich das Schauspiel birgt im Grunde ja das Ausleihen deines Mundes, deiner Augen, deiner Sinne für die Worte anderer, was ein wundervoller Akt ist. Wenn man dann aber ganz, ganz lange dreht, und vor allem beim Drehen ist das so, habe ich manchmal das Gefühl, man kann auch sehr schnell zu einer Hülle werden, weil man sich halt immer nur befüllt mit was anderem und hat dann kaum noch Zeit irgendwie dieses eigene, wer bist du denn, was fühlst du denn? Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich diese anderen Ausdrucksformen auch gefunden habe und mich frei durch diese Welten bewegen darf. Und das war auch ein langer Weg dahin, muss man sagen. Ne? Man wird ja gerne immer betitelt als, der macht das, die macht das. Simpel, Schublade. Und es war ein langer Kampf, quasi aus der Schublade rauszukommen. Ich bin aber sehr froh, da standfest geblieben zu sein.
Das ist eine wunderschöne Formulierung, dass du deinen Körper leihst. Das habe ich so noch nie gehört. Aber das trifft es sehr gut. Und ich glaube, da kennst du dich natürlich besser aus, weil du viel mehr Schauspielerinnen und Schauspieler kennst als ich. Aber ich glaube, dieses, dass man ein bisschen auf der Strecke vielleicht vergisst, wer man eigentlich wirklich ist, wenn du immer nur als Download-Gefäß für Rollen und für andere Charaktere zur Verfügung stehst, das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht ohne ist.
Man muss einfach, glaube ich, dann ganz arg darauf achten, dass man es A nicht vergisst und B, dass man es auch immer wieder neu lernt, weil man verändert sich ja zum Glück. Und quasi das lernt man ganz früh in der Schauspielschule quasi eben dieses du, wer bist du? Quasi das Rausgehen aus der Rolle und zurück in den eigenen Körper. Das Problem ist natürlich, wenn man es irgendwann sich beigebracht hat, hat man es an einem gewissen Punkt im Leben gemacht. Man kann aber nicht immer zu diesem Punkt zurückkehren, weil man verändert sich ja. Man lernt aber so Techniken und so Methodik, mit der man in den Körper zurückkommt. Aber wenn das zum Beispiel während der Schauspielschule passiert ist, wie bei mir, da war ich 20 Jahre alt. Mhm. Wenn ich dahin zurückkehren würde die ganze Zeit, dann wäre ich infantil heute. Ich hätte nicht die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln als Mensch. Und diese ständige Weiterentwicklung mit einzubeziehen in das Zurückkehren in den Körper ist halt einfach total wichtig. Und manchmal weiß man ja, du weißt ja oft erst in der Retrospektive, wie du dich entwickelt hast. Das ist ja kein, oh, ich weiß jetzt heute, wer ich bin, ist ein, also ich wünschte, es wäre so leicht. Aber es ist ein Prozess, den, glaube ich, Menschen wahrscheinlich bis zu ihrem letzten Tag eigentlich vollziehen.
Ich habe mich natürlich sehr mit dir beschäftigt in den letzten Tagen und Wochen. Du hast mich durch den Herbst begleitet mit deinem Roman Brennen, über den wir natürlich sprechen werden. Und ich habe ganz viele, deswegen habe ich mich auf das Gespräch geführt, weil ich finde, dass du einfach ein interessanter Mensch bist. Und ich habe dir ja das in der Anmoderation unterstellt, dass du sicherlich Smalltalk kannst, aber auf mich doch wirkst wie ein Mensch, der wirklich interessiert ist an den großen Fragen des Lebens. Und so Impulse, die ich hatte, als ich tiefer in deine Biografie eingetaucht bin, waren, du wirkst auf mich wie jemand, der sehr früh erwachsen sein musste. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, du wirst diesen Monat 36. Auf der anderen Seite aber sowas unheimlich Jungenhaftes und Kindliches dir beibehalten hast. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz interessante Ambivalenz.
Gute Beobachtung. Ja, es ist wirklich so. Ich frage mich das manchmal. Also ich fühle mich manchmal wie 90 und wie 9. Also wenn man es... ich weiß nicht, was es ist. Es ist wie so ein... Ich glaube, es ist diese einfach ein Freiheitsdrang, den man oft als was Jungenhaftes empfindet. Also nicht erwachsen werden wollen, aber das stimmt gar nicht. Also es ist kein nicht erwachsen werden wollen. Ich bin einfach ein sehr wissbegieriger, neugieriger Mensch, der gerne neue Sachen lernt und der sich total gerne in Situationen fallen lässt, auch wenn mir die Konsequenzen nicht bewusst sind. Und das ist vielleicht etwas, was in Anführungszeichen kindlich ist, aber diese kindliche Naivität ist eigentlich was Faszinierendes und ich versuche auch wirklich und will das so lange wie möglich für mich so bewahren. Das Erwachsenwerden hab ich nicht geschafft so richtig. Ich bin gut darin, Disziplin kann ich.
Wollte ich gerade sagen, das glaube ich dir nicht.
Genau.
Ich glaube, in gewissen Bereichen hast du Erwachsenwerden
Disziplin.
Bestimmt gelernt. Ja.
Disziplin, harte Arbeit.
Mhm.
Das ist, glaube ich, doch, Punkt. Das sind die zwei Dinger. Wenn ich mir was vornehme, mache ich das. Auch nicht mit einer Verbissenheit, aber mit einem, wenn ich mich festkralle an etwas, dann mache ich's auch bis zum Ende. Man müsste jetzt Erwachsenwerden definieren, ne? Ich glaube, die Definition von Erwachsenwerden ist ganz oft eigentlich Kompromisse und für viele Menschen. Und das hat mir irgendwie nie gefallen und deswegen lebe ich relativ wahrscheinlich entlang der Konventionen ungern in ihnen. Ich mag immer nicht, wenn man mir was aufstülpt. Lebenskonzepte von A bis Z, also angefangen von wie man zu arbeiten hat, wie man zu leben hat, wie man zu lieben hat. Also da ist schon, da finde ich, gibt's so viele schöne Alternativkonzepte.
Na, du bist im Sternzeichen Wassermann. Die lassen sich ungern domestizieren.
Ja, genau.
Sage ich jetzt
ungern.
Mal. Das Element Feuer spielt in deinem Leben eine große Rolle. Brennen heißt der Roman. Du hattest auch, die Geschichte hast du oft schon erzählt, auch mit dem Element Feuer. Leider muss man sagen, auch in deinem Privatleben schon zu tun. Was bedeutet, weil das Element Feuer ist auch so vielschichtig und ambivalent. Es kann totale Zerstörung bedeuten. Es kann aber auch als Element die Urkraft sein, der Beginn von allem. Es kann der Phönix sein, der niederbrennt, um sich dann viel stärker, schöner, resilienter aus der Asche zu erheben. Was bedeutet für dich ganz persönlich das Element Feuer?
Absolute Lebendigkeit, Umtriebigkeit, Vielschichtigkeit. Es bedeutet für mich Bewegung, ständige Bewegung, ein Nicht-Eingefangen-Werden-Können. Und auf der anderen Seite wenn es ein kleines Feuer ist, ein bisschen Wasser. Und dann ist es weg und es ist diese, aus dieser krassen Stärke ist. Und dann ist nichts mehr da. Außer das, was zerstört wurde. Also wenn das Feuer weg ist, siehst du ja am Ende nur noch das, wenn es gebrannt hat, was dem Feuer zum Opfer gefallen ist. Aber das Feuer selbst ist nicht mehr da. Wenn Wasser irgendwo hinkommt, ist es nass. Und beim Feuer klar. Also wenn du was verbrennst, es wird warm. Aber diese Flamme, dieses Gebilde an Gasen, die verbrennen, das hat für mich was total Mystisches und irgendwie, ich habe das Feuer immer geliebt. Also wenn es irgendwo einen Ofen gab, ich habe mich davor gesetzt, wenn es irgendwie alles an, was man verbrennen konnte oder anzünden konnte, ich habe einfach immer in dieses Feuer geguckt und dieses in das Feuer schauen und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, das kann mit einem sprechen und viel mehr als jedes andere Element.
Mhm. Dieses Element und auch diese Feuer hat ja auch etwas sehr Verzehrendes und ich finde, das ist auch eine schöne Energie, die man in deinem Roman sehr spürt. Nämlich, dass sich Verzehren nach dem Leben mit der Bereitschaft, sich auch ordentlich die Finger zu verbrennen. Mhm. Das ist ein Roman, der natürlich rein fiktiv ist. Wahrscheinlich hat er das ein oder andere autobiografische Element. Willst du verraten, wie viel prozentual autobiografisches sich darin versteckt?
Ist schwierig. Also ich glaube, egal was man schreibt, steckt sehr viel Autobiografisches drin, weil man beschreibt ja, egal was man beschreibt, immer aus der eigenen Perspektive. Auch wenn man einen Charakter schreibt, schreibt man ja einen Protagonist oder eine Protagonistin und gibt dieser Protagonistin eine Sicht auf die Welt und die ist immer getönt in dem, was wir erlebt haben. Also ich glaube, davon kann man sich, und ist auch gut so, nicht freimachen, weil dadurch ist ja jede Kunstschaffung individuell. Ich habe hier 5 extrem einschneidende Momente in meinem Leben rausgesucht, von denen ich mich habe inspirieren lassen, weil meine große Frage war, du sprachst von Oberflächlichkeiten. Wie würde man jemandem, den man 12 Jahre nicht gesehen hat, sein Leben erklären?
Tyler in dem Buch.
Tyler.
Mhm.
Und das ist eine ganz schwierige Frage, weil wie willst du jemandem 12 Jahre erklären? Also man könnte jetzt anfangen, im ersten Jahr habe ich das gemacht, im zweiten Jahr habe ich das gemacht. Und man gerät oft generell, wenn man Leute lange nicht sieht, in so oberflächliche Gespräche, in denen man versucht, so viel wie möglich Masse irgendwie abzudecken. Und dann aber es nicht schafft zu erzählen, was einen zu dem Menschen macht, der man geworden ist. Und ich glaube, nach unserer Sozialisierung und nach dem Elternhaus und nach der Erziehung kommen halt eben Momente mit Entscheidungen, die einen verändern. Und es gibt Entscheidungen, die verändern einen für immer. Weil das Leben ist so eine Art, finde ich immer, ein schöpferischer Akt. Und du bist wie so eine Leinwand am Anfang. Und die ist blank und es ist schön und es ist ein wunderschönes Ding, diese blanke, schöne Leinwand. Und dann fangen sich an, gewisse Sachen in diese Leinwand erst vielleicht kleine Kratzer, kleine Kerben, Farben, Tönungen. Und dann gibt es Momente, die brennen sich in die Leinwand. Mhm. Das geht nie wieder weg. Und ich habe mir 5 solche Momente aus meinem Leben gesucht. Und entlang dieser Momente versucht, dann eine literarische Figur zu schaffen, die von diesen Momenten inspiriert, die schlimmsten Sachen durchlebt, die sie kann. Also von Verlust bis unerfüllte Liebe, bis wirklich die härtesten Exzesse, die Suche nach sich selbst, um am Ende eigentlich nur eine Lebensbeichte zu geben, dem Freund, den man 12 Jahre nicht gesehen hat, den man vermisst, den man liebt. In dem Roman, die haben eine Freundschaft, das ist gefühlt fast romantisch, aber eigentlich ist es auch eine Brüderlichkeit und so eine extreme Liebe. Und wie kriegt man es hin, diesen Menschen oder egal wem zu erzählen, wer man ist? Das lernen wir irgendwie alle gar nicht. Wir lernen selbst zu verstehen, wer wir sind. Wie berichtest du darüber? Wie machst du das, wenn du jemanden lange nicht siehst und die fragen dich, wie geht's dir? Das ist eine ganz schwierige Antwort, also, oder? Wirklich?
Ja, ich glaube, gerade hier in Deutschland, und das Thema Heimat ist eines, das ich mit dir auch natürlich sehr, sehr gerne beleuchten möchte, wenn du magst, sind wir, vielleicht gar nicht, ist es nicht ein deutsches, vielleicht ist es eher ein westliches Phänomen, dass wir doch sehr darüber definiert sind, was wir machen.
Mhm.
Also wenn wir gefragt werden, wie geht's dir, dann reden wir, also ich merke, die Menschen, die Familie haben, antworten dann oft im...
Die Kinder, ja.
Oder mein Mann hat, oder meine Frau hat.
Stimmt.
Und es ist aber auch häufig man findet die Brücke über den Job, aber... Also in meiner Generation, ich bin ein paar Jahre älter als du, Ich würde mir wünschen, dass wenn dich jemand fragt, egal wie lange man sich gesehen hat, wirklich mal kurz innehalten könnte und sagen würde, warte, lass mal kurz einchecken, wie geht's mir eigentlich? Gute Frage. Mhm. Sekunde.
Genau, macht man nicht, ne?
Macht man nicht.
Weil Impuls ist gut.
Ja, genau.
Ja, alles super. Ja, gut. Vielleicht, und dann bröckelt's. Mhm. Aber da ganz tief, da geht man auch nicht rein. Also sogar mit Freunden, es ist nicht immer einfach, dahin zu gehen. Weil man ja viele Sachen wirklich, habe ich das Gefühl, manchmal sogar erst Jahre später weiß, wie es einem gegangen ist.
Ja.
An dem Tag. Weil es vielleicht zwei Jahre schön. Selbstreflexion mhm. Bedarf hat.
Mhm.
Und da ist natürlich ein Buch ein total dankbares Mittel, ne? Weil du kannst sehr lange darüber nachdenken, wie dieser eine Moment sich angefühlt hat. Und dann die Fiktion mit reintun und sagen, okay, wenn er sich so angefühlt hat, was bedeutet das? Und was bedeutet es für den Protagonisten des Buches? Ich weiß nicht, zum Beispiel sich entscheiden, nicht ins Militär zu gehen. Und dein Bester Freund geht dienen und du nicht. Ist etwas, was ich so plus minus auch erlebt habe. Das wusste ich erst Jahre später, was das mit mir gemacht hat. Das wusste ich in diesem Augenblick nicht. Ich war mit 18 dann einfach in Berlin und meine Freunde waren halt im Militär.
Mhm.
Und klar gab es hier und da mal so ein kleines Schuldgefühl vielleicht, aber nicht in der Bandbreite, die ich, wenn ich darüber schreibe heute, 14 Jahre später, 15 Jahre später, kann ich durch ganz viel Reflexion wirklich herausarbeiten, was Schuld bedeutet. Weil die habe ich damals so nicht gespürt. Die kam wirklich erst in der Retrospektive. Und das ist eigentlich das Schöne an Gefühlen.
Das Gefühl von Schuld.
Ja.
Mhm.
Weil Gefühle sind etwas, die bauen sich auf. Und man spürt ja nicht ein durchgehendes Gefühl. Es gibt immer wieder Momente im Leben, die einen erinnern. Und plötzlich versteht man eine Situation ganz anders und denkt sich, oh, um Gottes Willen. Alles, was ich dachte, stimmt überhaupt nicht. Und das war ein dankbarer Prozess in diesem Buch. Das heißt, da steckt viel von mir drin, von meinen Gedanken, von Erlebtem auch. Und dann ganz viel meiner Fantasie, weil ich mir diese Momente so ausgebaut habe in der Form, was ist das Schönste, wie das Leben hätte sein können? Oder das Schrecklichste, was du dir nie im Leben wünschen würdest? Mhm. Ja.
Woher wusstest du, dass du so schreiben kannst? Das ist eine sehr besondere Art zu schreiben.
Dankeschön. Ich hatte gar keine Ahnung, wie ich schreiben. Also werde. Ich wusste nicht, wie ich. Also ich. Es kam raus wirklich. Ich habe mich erst hingesetzt und ich habe angefangen zu schreiben, nachdem ich tatsächlich bei Dreharbeiten in Russland war, kurz vor dem russischen Angriffskrieg, und habe erst versucht. Eine Situation zu beschreiben, in der ich sah, wie Panzer auf dem Weg in das Geburtstag meiner Mutter fuhren, am Set, an dem ich gerade drehte in Russland im Januar 2022. Und ich versuchte die Situation irgendwie so detailliert wie möglich zu beschreiben, habe ganz schnell gemerkt, dieses analytische, ich schrieb am Anfang für ein politisches Magazin, ich sollte es aufschreiben als Art Artikel.
Mhm.
Und ich merkte relativ schnell, diese Art interessiert mich überhaupt nicht, diese Art des Erzählens, quasi das Nacherzählen der Situation. Und habe dann versucht, aus der Gefühlslage herauszuschreiben, so wie mich hat interessiert, wie kann ich einem Menschen beschreiben, nicht was ich spüre, sondern was ich dabei spüre, wenn ich die Person, die neben mir beschreibe, die neben mir steht, beschreibe, die sich diesen Konflikt anguckt, aber eine ganz andere Weltlage hat als ich. Vielleicht russisch ist, diesen Krieg als vielleicht sogar befürwortet. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, okay, da sind die interessanten Sachen. Also quasi das Beschreiben eines anderen Menschen und was seine Beobachtung mit meinem Gefühl macht, weil dann eröffnest du plötzlich ein Bild, dann gibst du plötzlich einen Horizont und dann kann der Leser oder die Leserin im Idealfall wirklich mit dir in der Situation stehen und sie nicht durch deine Augen sehen, sondern eine Situation, die du beschreibst, in ihrem Kopf bauen, sehen, fühlen. Das war der einzige wirkliche Antrieb, aber wie man das schreibt, dann wusste ich auch erst nicht. Es waren ganz viel Versuche und ganz viel lautes Vorlesen. Ich habe es mir ganz oft selbst laut vorgelesen.
Mhm. Mhm. Ich finde diesen Prozess, ich wüsste gleich 10 Podcast-Folgen, die ich mit dem machen würde. Ich finde diesen Prozess, im Englischen gibt es diese wunderbare Formulierung, dass man so connected to source ist, wenn man mit der Kreativität wirklich, wenn man in diese Flow-Zustände kommt, über die Rick Rubin, ich weiß nicht, ob du das Buch von Rick Rubin gelesen hast, kreativ die Kunst zu sein, dass ich auch euch übrigens wieder mal an dieser Stelle sehr ans Herz legen möchte, neben dem Buch von Daniel selbstverständlich. Und wie unerklärlich dieser Prozess in Wahrheit ist. Egal, ob du jetzt in die Rolle eines anderen Menschen schlüpfst oder du dich zur Verfügung stellst, damit eine andere Kraft durch dich wirken kann, oder ob du dich zur Verfügung stellst, um ein Buch zu Papier zu bringen. Wie empfindest du diesen Prozess?
Es ist so ein bisschen lustig, weil ich irgendwie eigentlich fast gar nichts mehr außerhalb dessen mache.
Verschwindet so im Tunnel, ne?
Ja. Ja, und vor allem, ich mache das seit Jahren irgendwie von einem ins nächste. Und danach bin ich süchtig. Also wenn ich ein Suchtmensch bin, dann bin ich süchtig nach genau diesem Zustand. Dem Zustand des Aufwachen, kurz nachdenken, sich erinnern, dass man ja gerade versucht, ein Projekt zu Ende zu bringen und dann wirklich den Körper da reinfallen lassen. Also manchmal war es ja wirklich, aber beim Schreiben natürlich aufstehen, Kaffee trinken, hinsetzen, schreiben. Das ist mir sehr schwer gefallen, physisch. Mental aber gar nicht, weil wenn du dann einmal in diesen Geschichten bist, ich bin dann nur noch dort. Also ich liebe Serien zu schauen. Warum? Weil ich wirklich, wenn die Serie gut ist, in der Serie verschwinde. Also ich glaube wirklich nach ungefähr 10 Minuten, das sind alles meine Freunde. Und ich lebe mit denen gerade dieses Leben, weil ich weiß nicht, so funktioniert mein Kopf. Ich vergesse, dass ich eine Serie gucke. Und bin so immersed in diesem Erlebnis, und genauso versuche ich es eigentlich auch dann im Kunstschaffungsprozess zu sein, dass ich mich einfach da fallen lasse. Und wenn ich über einen Sommer voller Sünden in Kalabrien schreibe, dann stelle ich mir wirklich vor, dass ich mit diesen Menschen am Tisch sitze und gerade wir die 7. Flasche Barolo trinken und uns darüber streiten, ob Gott existiert oder wie es sein kann, dass Menschen sich umbringen und wie es sein kann, dass Kriege existieren und dass andere Menschen doch noch an Gott glauben, über Sex, über Ekstasen. Und dann ich spüre das im Körper einfach. Also es ist dann, ich bin das dann. Genau. Ich leide nicht an Psychosen, aber ich versuche so gut es geht dann wirklich so.
Bist einfach durchlässig dann für diese Kraft. Ist ja was Wunderbares. Ich muss gerade schmunzeln, weil mir im Hintergrund reinfällt. Ich habe gelesen, dass du ursprünglich mal Biologie studieren wolltest. Wie wäre das denn wohl ausgegangen?
Ich habe es tatsächlich dann studiert auch, also aber nicht lange. Ja, es wäre nicht ausgegangen. Ich habe es nicht beendet, weil es ging nicht. Also allein diese Laborpraktika und unter der Halogenleuchte. Also da, ich kann mich noch erinnern, die ersten paar Male saß ich im mikroskopischen Praktikum und du sitzt und du hörst dieses. Und dann nur das Rädchen und dann das kleine Plättchen. Und ich stand in diesen Räumen und war so, das kann ich nicht. Wirklich, ich laufe amok. Ich werde spätestens nach einem Jahr einfach, dann kommen die ganzen Tische ständig umwerfen. Obgleich es natürlich interessant ist, darüber zu lernen, wie Photosynthese wirklich funktioniert und wie ein Organismus funktioniert und warum wir leben und keine Ahnung, wie eine Pflanze sich von Stickstoff ernährt, ist schon faszinierend. Aber nicht als Beruf, nicht für mich.
Wer meine Arbeit und mich kennt, der weiß, ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig ausreichend Proteine in unserer Ernährung sind. Und das gilt ganz besonders für uns Frauen in den Wechseljahren. Proteine sind lebenswichtig, weil sie als zentrale Bausteine für Muskeln, Knochen, Organe, Haare, Haut und das Immunsystem dienen, wichtige Hormone und Enzyme bilden, den Transport von Nährstoffen regeln und für die Reparatur von Körpergewebe unverzichtbar sichtbar sind, was sie zu einem essentiellen Hauptnährstoff für Wachstum, Erhalt und die Funktion des Körpers macht. Für Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, die glauben oft, dass das gar nicht so leicht ist. Im Onlineshop von Koro findet ihr zum Thema Proteine alles, was das Herz begehrt. Ich persönlich schwöre auf das vegane Proteinpulver Vanille, das ich mir ganz gern in den Joghurt rühre. Auch Nüsse enthalten nicht nur wichtige Fette, sondern natürlich auch Proteine. Und wenn es mal schnell gehen soll, ihr findet bei Koro eine ganze Palette an unterschiedlichsten Proteinriegeln, wenn ihr unterwegs seid. Meine absoluten Favoriten, zum einen der Protein Bar Deluxe Vegan Vegan Raspberry Shock. Oh, so gut. Und der Crispy Protein Bar Vanilla Cookie Dough Style. Yummy. Für euch als Get Happy Community gibt es auch 2026 wieder 5% auf das komplette Sortiment. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Wer deine Biografie nicht kennt, vielleicht für euch mal ein paar Fakten aus dem Leben von Daniel Donskoi. Du bist geboren in Moskau, jüdische Familie. Der Papa ist aus Russland, die Mutter kommt aus der Ukraine. Ihr seid dann relativ früh nach Berlin. Später bist du aufgewachsen in Tel Aviv. Du warst auf Schauspielschulen in London. Du warst auf Schauspielschulen, Lee Strasberg, die sehr bekannt ist, in New York, hast gelebt. In London, in Berlin, in New Jersey, auch in Manhattan, oder?
Beim Studieren. Ja.
Beim Studieren. Und der Begriff Heimat ist etwas, mit dem du dich auch einfach schon allein aufgrund deiner Biografie beschäftigen musst, vermutlich, weil so viel Heimateinflüsse dein Sein prägen. Du sprichst 4 Sprachen, mindestens wahrscheinlich. Du sprichst Englisch, Hebräisch,
Russisch und Deutsch.
Und wenn man da drauf schaut, wenn man davon nicht betroffen ist, dann wäre mein erster Impuls, wow, das ist ja toll, so viele Kulturen, so viele Eindrücke, so viele Einflüsse. Jetzt habe ich das alles nicht und fühle mich schon entwurzelt und habe immer noch nicht so richtig gefunden, was ist eigentlich Heimat, was ist Zuhause, was ist Angebundenheit, wo ist mein Tribe? Ich suche immer noch mein Tribe.
Ja.
Und frage mich dann, wie ist das wohl, wenn man so eine Biografie mitbringt, die natürlich ganz viele positive und tolle Aspekte, weil sie dich vermutlich sehr flexibel macht und sehr elastisch, aber vielleicht auch auf der anderen Seite dich so ein bisschen entwurzelt hat. Wie empfindest du das?
Ich glaube, ich würde sehr anders darüber nachdenken, würde ich in einem anderen Beruf folgen. Dann würde ich wahrscheinlich, weil ich habe relativ in meinem Beruf vieles, eine Art Heimat gefunden. Also das Kulturelle spielt natürlich eine große Rolle. Und ich verbinde natürlich auch mit jeder der Kulturen, in denen ich aufgewachsen bin und in denen ich lebe, verbinde ich einen anderen Lebensabschnitt. Auch ich verorte ihn woanders im Körper.
Ach was.
Ja, also so Russisch ist halt so das Zuhause von ganz früher. Und es ist halt Essen und Oma und Klavier und irgendwie russische Literatur.
Was isst man in der russischen Küche?
Pelmeni. Das ist Maultäschle.
Maultäschle.
Russische Maultäschle. Also Pelmeni, so Teigtaschen mit Fleischfüllung oder auch mit Kartoffeln. Sehr viel Teig und sehr viel Fleisch auch und Butter und Mehl. Aber ich verorte das dann einfach irgendwie so hier. Aber nur auf eine gewisse Art und Weise, weil natürlich, als ich dann in Russland war zum ersten Mal, habe ich dann hier gesucht.
Und da war nichts.
Da war nichts, weil das war nicht das Russisch oder die Kultur, die ich kenne. Das war eine konservierte Form der Kultur, die mir zu Hause beigebracht wurde. Mit Deutsch. Deutsch verorte ich überall im Körper, weil ich einfach in allen meinen Lebensabschnittsphasen bis jetzt in Deutschland auch gelebt habe, immer wieder. Englisch ist für mich sehr hier, weil ich gelernt habe, auf Englisch mich auszudrücken. Ich habe gelernt zu formulieren. Ich habe gelernt zu spielen. Ich habe auf Englisch das meiste gemacht. Hebräisch schwebt über mir oder ist, weil es diese ganz alte Sprache und die hat so eine
sehr spirituelle Sprache.
Sehr spirituell, auch, ne? Total, absolut. Auch, ne, also Altes Testament ist einfach auf Hebräisch geschrieben, plus also Aramäisch zum Teil. Und das Interessante ist, wenn sich das vermischt. Ich habe zum Beispiel, wenn ich in Israel meine Familie besuche, wenn wir am Tisch sitzen, dann sprechen wir auch 4 Sprachen, weil mein Bruder ist verheiratet mit einer Amerikanerin, der Mann von meiner Mutter ist deutscher Jude, meine kleine Schwester spricht eigentlich fast nur Hebräisch, weil sie in Israel schon geboren ist. Und man sitzt hier manchmal am Tisch und quasi die einzige Person in dieser Konstellation, dieser großen Familie, mit der ich Russisch spreche, ist meine Mom. Und uns verbindet dadurch etwas, weil kein anderer an diesem Tisch ist quasi in der Sowjetunion geboren. Nur wir beide. Das heißt, uns verbindet etwas Spezifisches. Das bedeutet nicht, dass unsere Verbindung größer oder besser ist, sondern einfach nur, uns verbindet ein Fakt, dass wir einen kulturellen Einfluss, der ganz, ganz lange herrschte, beide im Körper haben. Das heißt, diese Connection habe ich mit jemandem, der nicht in der Sowjetunion geboren ist, nicht. Aber eine ganz andere vielleicht. Aber ich weiß, wenn ich darüber spreche, quasi ich in der Sowjetunion geboren bin, weiß ich, dass die einzige Person, die das wirklich weiß, ist meine Mutter. Das heißt, du hast über diese Kultur und über dieses Geografische eine emotionale Verbindung. Aber es ist gar nicht meine, es ist nur das Wissen darüber. Und das, deswegen sind diese ist die Frage immer so schwierig, quasi nach der Heimat, also Heimat heute ist, ich freue mich sehr, heute Abend irgendwann nach Hause zu fahren. Sage ich nach Hause, ich fahre in meine Wohnung. In London, ich lebe dort seit ein paar Jahren, ich habe endlich mir quasi so ein Zuhause, in dem ich sehr selten bin, aber das ist mein Zuhause. Mein Zuhause gerade in meinem Lebens, in meiner Lebensphase ist Ruhe. Da suche ich, das ist eher Zuhause. Da ist total toll. Mein Zuhause ist echt ruhig. Ich da hingehen, ich mach zu und dann bin ich alleine und es ist ruhig und ich kann dort mir was Neues überlegen, ganz lange schlafen. Das ist heute Zuhause für mich. Und es wird sich wahrscheinlich noch 7-mal ändern, was Zuhause bedeutet. Aber ich habe kein Gefühl von Entwurzelung mehr.
Superschön. Vielleicht ist es ja auch eigentlich das, wonach wir alle suchen. Ich glaube sowieso, dass uns Menschen so viel mehr verbindet, als uns bewusst ist, egal aus welchem Land, aus welcher Kultur, aus welcher Zeit wir stammen. Und ich glaube, dass wir alle uns wünschen würden, das Gefühl zu haben, genug zu sein. Darum geht's auch in deinem Buch.
Schwieriges Gefühl.
Ja, ich glaube, wir alle sehnen uns nach einem Gefühl von Zuhause und ich versuche auch immer mehr, dieses Zuhause in mir zu finden, in meiner auch Wahlfamilie. Und diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Ich glaube, dass wir Menschen darin alle vereint sind, egal ob wir Bäcker sind oder Schauspieler, Nobelpreisträger oder
100%ig.
Donald Trump.
Mhm. Auch der will geliebt werden.
Ja.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Ja. Es ist, uns verbindet, also sagst du genau richtig, uns verbindet eben, dass wir alle fühlen. Und diese Gefühle sind relativ universell, glaube ich. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwierig, sich darüber bewusst zu sein, ob jetzt zwei Menschen, wenn sie ein Gefühl beschreiben, wirklich dasselbe spüren. Wir haben ja nur unsere Worte, um unsere Gefühle zu beschreiben.
Klar.
Glaube aber, dass es genau das ist, was uns alle verbindet. Dieses Gefühlsdiagramm. Es gibt ja diese Gefühlsdiagramme mit diesen unterschiedlichen Tönen. Das fühlen wir, glaube ich, wirklich alle. Und das ist kulturenunspezifisch. Jetzt gibt's aber trotzdem, glaube ich, gewisse Kulturen, in denen es natürlich mehr kultiviert wird, zu fühlen.
Mhm.
Also das Fühlen tun wir alle. Aber das Kultivieren und Herausarbeiten der Gefühle. Und du sagtest Tribe, wenn man sich so anschaut, gibt es gerade so ganz viele Diskussionen über diese letzten indigenen Völker. Ob man die quasi sozialisieren sollte, ob man sie zur Zivilisation zwingen sollte. Und jedes Mal, ich frage mich das jedes Mal so, wie fasziniert das eigentlich ist, wenn jemand wirklich 2025 immer noch in diesen wahrscheinlich sehr aus unserer Art und Weise kulturell prekären hierarchischen Strukturen lebt, in so einem Tribe. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wow, wie schön.
Vielleicht ist es viel gesünder als das, was wir machen.
Ja, vielleicht ohne diese ganze Reizüberflutung den ganzen Tag, vielleicht fühlen die ja 10-mal mehr und vielmal ehrlicher, was Liebe bedeutet oder auch Wut und Angst. Vielleicht sind wir mittlerweile so durch Reize überströmt, dass wir eigentlich gar nicht mehr so viel fühlen. Das mache ich mir schon so ein bisschen Sorge so um die Welt. Diese Reizüberflutung führt schon auch dazu, dass man weniger spürt. Weil du wirst ja die ganze Zeit mit Dopamin Boostern beschossen. Du musst ja nur einmal durch, also ich lebe wirklich in London seit Jahren und es ist eine doch auch sehr laute Stadt und du wirst die ganze Zeit bearbeitet. Kauf das. Am Ende ist ja nur kauf, ne? Also Städte sind ja auch Kommerzprodukte. Kauf das. Noch das.
Du
brauchst das Urlaub.
Brauchst das.
Noch das iPhone, das Auto. Das Essen, noch mehr Essen. Und was lernen wir? Wir lernen uns ja davon zu schützen. Das heißt, wir laufen alle mit so, ne, durch den Tag und dann das abzulegen am Ende und zu sagen, was spüre ich denn? Wie geht's mir?
Hm.
Weiß man dann gar nicht mehr.
Hast du das in der, also ich habe mich, während ich dir so zuhöre, frage ich mich, weil Gefühlen Ausdruck zu verleihen und zu verkörpern, ist ja Teil deiner Ausbildung gewesen, auch als Schauspieler. Also glaubst du, dass die Ausbildung als Schauspieler dir geholfen hat, auch besser mit deinen Gefühlen in Kontakt zu kommen und ihnen dann auch Raum zu geben?
Nee, mit den Gefühlen anderer.
Ach so,
shit. Gar nicht mit meinen.
Ach so, verdammt.
Weil du ja dir, also du liest diesen Text.
Ja.
Und also man fängt ja wirklich an ganz viel mit griechischer Mythologie. Da fangen immer alle Schauspielsachen an. Du liest irgendwie Antigone. Und jetzt versucht es mal jetzt wirklich nachzusehen. Also quasi sie ist sehr stolz. Sie will, dass ihre beiden Brüder begraben werden. Und sie geht gegen ihren Vater. Und am Ende muss sie quasi, weil sie gesündigt hat und zu stolz war, sterben. Klingt jetzt erstmal sehr groß. Und dann liest man es und liest es nochmal und liest es nochmal. Und dann fragst du, okay, was spürt denn die Antigone? Wenn ich die Antigone jetzt fühlen würde. Und dann lernst du aber relativ schnell also ein Durchanalysieren dieses Textes und sagst, ah, guck mal, sie ist sehr stolz, sie ist vielleicht gekränkt, weil ihr Vater sie nicht sieht und sie ist traurig über den Tod ihrer Brüder und sie will, dass ihre Brüder begraben werden, dann wird sie argwöhnisch und dann wird sie auch sauer. Jetzt hast du dem so 5, 6 Gefühlsmomente gegeben. Die sind aber natürlich von außen projiziert. Und jetzt muss man im Text oder im Spiel, in der Probe, fängst du dann an, herauszuarbeiten, was es mit dir macht. Und da entsteht das Echte. Wenn du es dann gelernt hast, durchlässig zu sein, macht der andere Mensch was mit dir. Weil der Mensch, mit dem du spielst, schickt dir was zu. Eine Emotion. Und wenn du es zulässt, löst diese dann was in dir aus. Und dann ist es eigentlich fast egal, was im Text steht, weil du kannst jede komödiantisch geschriebene Szene kannst du auch als Todesszene spielen, wenn der Mensch, der vor dir steht, dir den Impuls gibt. Das heißt, was du wirklich lernst, ist, auf die Gefühle anderer zu hören und deinen Körper reagieren zu lassen. Ohne es manchmal zu verstehen.
Aber die Brücke zur eigenen Biografie fehlt. Also da steht jetzt keiner und sagt, wann hast du dich so gefühlt, Daniel? In welcher Situation in deinem Leben ging es dir so wie...
Ja. Das gibt's schon, also wenn man zum Beispiel Method Acting, also Lee Strasberg, da wird viel mit sowas gearbeitet und das mag ich gar nicht.
Ja, sehr konfrontativ auch, ne?
Ja, na vor allem, das sind halt auch keine Psychologen, ne? Da macht halt jemand was auf und es gibt wirklich so Übungen, das hat damals auch, als ich das studiert habe, es geht so um die traumatischsten Momente deines Lebens. Und dann steigerst du dich da quasi rein, aber es ist ein Raum voller Schauspielstudenten und ein Schauspiellehrer. Und wenn bei jemandem da wirklich was Knacks macht und aufbricht, da sammelt dich keiner wieder ein. Und deswegen bin ich bei solchen Sachen immer so ein bisschen vorsichtig. Ich habe zum Glück auch eine gute Vorstellungskraft. Deswegen musste ich bis heute eigentlich sehr wenig Method Acting benutzen. Das Einzige, was ich ja benutze, benutze ich auch sehr gerne, ist, man kommt in einen Raum und es geht ja im Endeffekt geht's ja in einer Szene, der Anfang der Szene ist, man kommt aber irgendwo rein. Und ganz oft in Filmen, man kommt rein und fängt an zu sprechen. Das machen Menschen aber nicht. Man kommt rein, schaut sich den Raum an.
Fragt, warum liegt der Stroh?
Genau. Ja, warum liegt der Stroh? Hast du eigentlich eine Maske auf?
Entschuldigung.
Ja, war gut. Und nachdem das dann geklärt ist, warum das Stroh dann da liegt, gibt's einen coolen, ist wie eine Übung. Du kommst irgendwo rein und stellst dir vor, du stehst in einem Zimmer, was dir was bedeutet. Und du versuchst dir vorzustellen, wo die Sachen waren in diesem Zimmer, die dir was bedeutet haben. Also zum Beispiel dein Kinderzimmer.
Mhm.
Und allein, dass du versuchst, jetzt das dir anzuschauen und zu überlegen, ah stimmt, da war mein Bett. Damit zeigst du dem Zuschauer, er weiß ja nicht, worüber du nachdenkst. Aber er merkt, dass dieser Raum direkt was mit dir macht. Und solche Übungen im Method Acting sind total cool. Also quasi Sense Memory. Dass du eine Erinnerung benutzt, um die Realität zu verändern.
Mhm.
Aber ich benutze das alles nur quasi in der Oberfläche und diese ganzen Traumata, das ungern fürs Spiel. Aber ich kann auch so weinen, also ich muss zum Glück nicht. Ich bin relativ nah an meinen Emotionen dran oder an einem Pool der Gefühle.
Mhm. Na gut, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich mehr als viele andere. Brauchst du einen Schluck Wasser? Guck mal, ich teile was mit mir.
Teilst du hier? Dankeschön. Merci.
Das ist ja etwas, was ja, ich bin immer so versucht zu sagen, wie gesagt, das ist ein deutsches Phänomen, aber ich glaube, es ist auch in der westlichen Welt ein Phänomen. Und ich habe aber doch das Gefühl, dass jetzt in den, also allein, dass du hier sitzt in deinem Alter und über Dopamin redest, das hat sich einfach so krass verändert in den letzten 10 Jahren. Hätte man Dopamin noch vor 3 Jahren in dieses Gespräch eingebaut, hätten sich alle gefragt, hä, ist ein Dopamin? Aber welche enorme Rolle Dopamin in unserer Welt spielt, total, auf unsere mentale Gesundheit, psychische Gesundheit, ist total crazy. Diese kleinen Höllenmaschinen, die unser Leben und unseren Alltag bestimmen. Und ist allein, dass wir dieses Gespräch führen, ist ja schon super. Also, dass sich da bei Menschen was
verändert. Denke ich mir wirklich jedes Mal, es klingt so total banal, aber wirklich, jedes Mal, wenn ich in der U-Bahn jetzt sitze, in London und wirklich alle.
Ja. Ja.
Man will einfach kurz einmal so, aus der Hand schlagen.
Ja.
Es tut mir auch so leid irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das verändert. Also wahrscheinlich ist es jetzt einfach so spät.
Ja, ich habe gehört, dass es in Großbritannien immer mehr Initiativen gibt, die Früherziehung auch anfangen an den Schulen, den Kindern das wirklich zu vermitteln, was es eigentlich bedeutet und wie wir, weißt du, wir sehen uns nach dieser Verbundenheit und sind aber natürlich immer abgeschnittener voneinander. Und dann doch lieber auf einer Finca in Kalabrien, wo es wirklich in die direkte Konfrontation geht zwischen 5 beziehungsweise kurzzeitig auch 6 extremen Charakteren, wo dann, mir tat's ein bisschen leid um Heinrich den Dackel.
Ja, der arme Heinrich, der. Ja.
Und sein Ohr.
Und sein Ohr.
Ich mag mich gar nicht trauen zu fragen, ob das eine wahre Geschichte ist. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Also manche auch diese, ich war in einem langen Sommer in Kalabrien
das
auf jeden Fall.
Das dachte ich mir schon, dass die Geschichte nicht
ganz. Nichts ist ganz komplett gesponnen. Ich weiß nicht, Religion und Schuld und Sünde haben sich sehr in diesen Roman irgendwie mit reingeschrieben. Es passiert mir in letzter Zeit sehr oft, gerade beim Kunstschaffen, dass irgendwie so religiöse Themen sich so mit ein, oder zumindest das Untersuchen von religiösen Themen. Ich bin ein nicht gottesgläubiger Mensch. Aber sehr energieglaubender Mensch.
Also du glaubst an etwas?
Nee, ich glaube an Menschen.
Du glaubst an Menschen?
Ja.
Aber nicht an eine höhere Kraft?
Mhm.
Okay. Aber an Energien?
Energien. Weil du wirst mit einer gewissen Art Energie geboren und vielleicht kann man das als höhere Kraft benutzen, aber jeder hat irgendwie aus meiner Perspektive irgendeine Art Energie bekommen, die du quasi hast für die Zeit deines Lebens. Und wo die dann hingeht danach, das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch fast gar nicht. Mich interessiert quasi, wie kultiviert man diese Energie, die man bekommen hat? Und wie kann man sie stärker machen? Und dann treffen ja in so einem Sommer in Kalabrien dann Charaktere aufeinander und ich habe quasi, jeder steht so ein bisschen stellvertretend für eine der 7 Todsünden.
Kriege ich die noch zusammen? Gier, Neid, Maßlosigkeit.
Völlerei,
also Maßlosigkeit, Völlerei.
Genau, Lügen.
Lügen.
Töten.
Töten. So, jetzt hier, Dante, göttliche Komödie, Google.
Da, 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 da. Dann braucht man schnell sein Mobiltelefon.
Wut doch auch. Oder?
Wut, ja, also Zorn, genau, Zorn.
Die 7. weiß ich nicht.
Missgunst.
Missgunst.
Missgunst, genau. Und dann macht's richtig Spaß. Dann schreibst du 7 Charaktere und gibst jedem quasi so, alle wollen eigentlich gute Menschen sein, dann gibst du jedem aber so einen kleinen, und dann lässt du sie aufeinander losgehen. Und das hat so viel Spaß gemacht zu schreiben, so Dinner-Szenen, wo man sich über die Jagd unterhält oder tatsächlich, das ist ein Satz, darüber habe ich mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht, den habe ich, glaube ich, auch so schon mal gefragt, also einen religiösen Menschen, wenn es wirklich sein kann, dass es Gott gibt, warum passieren dann Kriege? Also wie kann es sein, dass er uns Menschen so liebt und oder sie uns so liebt und uns sowas machen lässt? Und dann kommt immer dieses, ja, uns ist unser freier Willen und diese... Ja, ich liebe das, mit ganz religiösen, sehr gläubigen Menschen zu diskutieren, weil eigentlich bin ich neidisch. Wahrscheinlich bin ich neidisch. Ich würde so gerne so vertrauen können auf so eine Urkraft. Das muss toll sein.
Kann sich ja noch verändern.
Also glaube ich nicht. Ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und versucht auch irgendwie verschiedene Religionen mir auch angeschaut. Das Konzept interessiert mich halt total, weil ich habe dieses Vertrauen halt in mir. Weil ich es in mir gesucht habe irgendwie. Und dann konträr dazu quasi ein ausgelagertes Gefühl von Vertrauen ins Leben ist ein spannendes Konzept für mich.
Aber vertraust du ins Leben?
Ich vertraue mir.
Dass egal, was das Leben bringt, du wirst dich darin zurechtfinden.
Genau. Und irgendwie habe ich auch keine Angst vor dem Tod oder sowas. Mhm. Also auch dann, wenn es jetzt vorbei wäre, dann wäre es halt jetzt vorbei. Ich habe aber wirklich schon doch gut rausgeholt in der
es
Zeit.
Gelebt auf jeden Fall.
Ja, das, und genau, das ist mir so, dieses Lebendigkeitsgefühl, das ist mir sehr wichtig. Und so, solange ich das habe, könnte ich morgen auch sterben.
Was so interessant ist, das war mir nicht bewusst, dass du das an die sieben Todsünden angelehnt hast, die Charaktere. Was mir erst vor kurzem aufgefallen ist, ist, dass diese, ich habe die Göttliche Komödie nicht gelesen, ich möchte jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, als würden Dante und James Joyce auf meiner täglichen Literaturliste stehen, aber ich habe mich witzigerweise vor ein paar Wochen auch damit beschäftigt, weil ich hier im Podcast immer wieder sehr viele Folgen über Narzissmus gemacht habe, weil Narzissmus sowas unglaublich Komplexes ist. Und die Diagnosekriterien für Narzissmus sind eigentlich die sieben Todsünden nach Dante.
Echt?
Ja.
Ach krass.
Das finde ich auch ziemlich abgefahren. Naja, Narzissmus ist ja auch kein Phänomen der Neuzeit. Den hat es ja immer gegeben.
Absolut.
Und kam vielleicht aber eine Zeit lang als etwas Dämonisches daher. Oder ich habe auch die waghalsige Theorie, dass das die Idee des Vampirismus eigentlich auch eine Narzissmus-Legende ist. Also ich glaube nicht, dass es Wesen gab mit langen Zähnen, die Menschen ihre Zähne
aber,
in den
aber
Hals.
Das Saugen.
Aber es gibt natürlich Menschen, die nehmen dir Lebenskraft und schmeißen dich auch weg danach.
Absolut.
Und
krass.
Auch dieses Bild von der Vampir zerfällt bei Tageslicht. Also wenn er von Sonnenlicht getroffen wird, dann löst er sich auf. Und die größte Angst eines Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ist ja nochmal was anderes als eine persönliche Persönlichkeitsstruktur, dessen größte Angst ist es, enttarnt zu werden.
Ja.
Also dann löst er sich auf. Das ist seine größte Angst. Also dass etwas ans Licht kommt.
Cool,
stimmt. Bisschen off-topic jetzt, aber,
nee, aber
weil
das,
du gerade die Todsünden.
Ich liebe solche Sachen. Ich liebe
auch.
Solche. Ich liebe auch irgendwie, was habe ich letztens gehört? Also, die, ich krieg's gleich zusammen. Es ging um Jesus und seine Jünger und wie er übers Wasser geht. Also, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber also Jesus ist gleich, ist die Sonne oder der Mond? Also es ist eine planetarische Aufstellung.
Ja.
Die Jünger sind die unsere Planeten und Jesus ist entweder der Mond oder die Sonne. Ich weiß nicht, er geht übers Wasser, weil die Sonne untergeht und dann siehst du die. Und es hat irgendwie so Sinn gemacht. Dass alles Metaphorische, woran wir, also alle diese Sachen, an die wir heute glauben, eigentlich Metaphern sind für die Welt, für Planeten, für
auch für Elemente.
Für Elemente, also, ja.
Weil das Element Wasser zum Beispiel symbolisiert in der Astrologie das Fühlen. Und ich habe neulich eine Interpretation, die passt ganz gut dazu, nämlich genau an dem Bild, dass Jesus über das Wasser ging, dass das nicht so zu verstehen ist, dass Jesus wortwörtlich gesprochen übers Wasser ging, sondern er hat gelernt, seine Emotionen zu beherrschen. Also es ist ein Bild dafür, Jesus konnte über das Wasser gehen, heißt, Jesus konnte die Elemente beherrschen. Das heißt, er konnte seine Gefühlswelt, also nicht alle Emotionen impulsiv in die Welt ballern, sondern er konnte seine Gefühle regulieren, dass das eigentlich die Metapher für diese Erzählung ist. Und dann finde ich, ist die Bibel richtig geil. Also wenn man versteht, dass die Bibel mit Bildern arbeitet.
Ja,
dann
also, aber auch einfach, also ich weiß nicht, als ich das Alte Testament gelesen habe, irgendwann in Israel muss man ja auch Teil des Abiturs, das ist Altes Testament, dann musst du auch wirklich das auch lernen und versuchen zu, schon auch blutig, ne?
Also,
schon hart. Dann liest du die Geschichten und so jeder, der nicht vertraut, wird getötet. Und also mein größtes Problem ist eigentlich schon eine der ersten Geschichten, einfach, dass Abraham seinen Sohn umbringen soll. Also es ist echt so, ich finde das, da wäre ich schon ausgestiegen. Da war ich so, sorry God, no thanks, thank you, but no thank you. Und basierend darauf aber auch tatsächlich auch diese Idee, dass quasi Jesus für unsere Sünden stirbt und dieses quasi Aufopfern für andere, ich weiß nicht, diese Bücher haben so viel Schwere für mich. Und trotzdem basiert so viel unserer Kultur eben darauf. Und das fasziniert mich so. Weil das hat so wenig eigentlich mit Religion an sich zu tun, habe ich das Gefühl. Weil, also mit Glaube.
Mit Glaube, ne?
Das ist halt organisierte Religion und Regeln.
Ja, genau.
Damit kann ich so wenig anfangen. Glauben ist wunderschön. Weil das ist wurscht, woran du glaubst. Wenn du wirklich das Gefühl hast, es stimmt, worüber du nachdenkst, das ist ein wundervolles Gefühl. Egal, ob das Gott ist, Kunstschaffung, Liebe, Sex, wenn du fühlst, es ist Gutes, es ist das Beste, was es gibt.
Ja, und vielleicht gehört auch das, das gefällt mir auch an deinem Roman, Ich habe mich gerade gefragt, ob wir den kleinen Insider aus der Anmoderation noch auflösen müssen, was du eigentlich für Hobbys hast.
Ja, das war sehr gut. Ja, ich war im Vorgespräch für eine Fernsehsendung und dann sagte der Redakteur, es war sehr schön, es war ein bisschen bayerisch. Und ich sagte, ja, hätte uns gehört, wir machen hier keine Promo-Veranstaltung, um so ein Hobby. Und dann sage ich, was meinen Sie? Also ja, ich habe Hobbys, um es vielleicht der Jagdhund. Ich so, nee, ich habe leider keinen Jagdhund. Haben sonst ein anderes Tier? Ich so, nee, ich habe leider auch keinen. Ich
hab ist kein, ein Hamster.
Ein Hamster. Ja, der arme Hamster, der wäre schon tot wahrscheinlich, hätte ich einen Hamster.
Verstehe.
Goldfisch könnte ich machen.
Angeblich vergessen die in dem Goldfischglas, dass sie da losgeschwommen sind.
Ich glaube, das wurde debunked. Ich glaube, das stimmt nicht.
Ich glaube das auch nicht. Wie will man das auch überprüfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich ganz oft bei diesen, wenn Tiere durchanalysiert werden und dann wird uns erklärt, wie ein Tier denkt. How do we know?
I don't know.
Also hat ja noch nie jemand ein Gespräch mit einem Hund? Es gibt ja wirklich Tiertherapeuten auch. Es gibt ja wirklich depressive Hunde zum Beispiel. Prekär?
Sind wahrscheinlich Symptomträger der Familie, ne? Wie
wahrscheinlich.
Könnte ich mir
aber
vorstellen.
Aber wie, was macht man dann? Das ist ja schon ein faszinierendes Tool, das wir haben, diese Sprache, mit der wir ja eigentlich, also die Sprache ist das Einzige, wie wir unsere Gefühle einander erklären können. Also klar, du kannst sie auch malen, du kannst sie aufschreiben, aber es ist immer die Sprache, die wir benutzen. Und vielleicht stimmt das überhaupt nicht, das ist alles falsch und das Einzige, was wir wirklich spüren, ist...
Ich glaube auch. Ich glaube, dass die Sprache dann auch nur ein Versuch ist. Ich hatte zum Beispiel die Woche aus heiterem Himmel total traurig. Mhm. Und stand morgens schon weinend im Fitnessstudio. Und was ich dann mache ist, ich frage mich, warum bin ich traurig? Mhm. Aber es ist ja nur ein kläglicher Versuch, den Ausstieg aus der Traurigkeit zu finden.
Ja, ja.
Und es zu intellektualisieren, ja. Um von dem Gefühl da wegzukommen.
Ja, total.
Also deswegen benutzen wir ja auch die Sprache, weil absolut. Am Ende geht's ja darum, einfach anzuerkennen, krass, ich bin total traurig, ich weine jetzt mal eine Runde und dann ist es wahrscheinlich auch wieder weg. So und so war es dann auch. Aber ich beobachte mich dabei, wie ich immer wieder die Sprache nutze, um im Grunde genommen das Gefühl wieder beiseite zu schieben.
Das ist ja in der Therapie das Erste, was man lernt. Also ich mache seit ein paar Jahren Therapie, dass man quasi, das hat mir am Anfang nicht verstanden, wie die Therapeutin das gesagt hat. Sie hat immer gesagt so, just accept the fucking emotion. Don't try to make it go away. It's just, oh mein Gott. Das ist immer so fatal.
Stupid.
Ja, so, oh, ich bin so ein total Verintellektualisierer und ich kann dir das alles durchrationalisieren. Ich kann dir da 60 Minuten erklären, warum ich glaube, woher das Gefühl resultiert. Sie so, das interessiert mich nicht, warum du glaubst, dass du verstanden hast, wo dieses Gefühl herkommt. Fühl es doch einfach in deinem Körper. Es hat sehr lange gedauert, bis ich das, genau was du gerade beschreibst, zu sagen, okay, wie geht's dir? Ich habe eine Schwere auf dem Brustkorb. Physisch zum Beispiel. Warum habe ich eine Schwere auf dem Brustkorb? Da ist vielleicht eine Angst gerade. Okay, warum? Eigentlich kein Grund. Vielleicht bist du einfach nur müde. Okay. Aber das zu machen, dafür brauchst du Ruhe. Das ist halt so schwierig. Das macht man nicht im Fitnessstudio. Dafür braucht man diese Momente, dieses wirklich so, sich hinstellen und sich fragen, was ist das? Wann macht man das? Wir machen das alle nicht. Wahrscheinlich laufen wir wirklich alle. Oh Gott, ey, die Menschen.
Ja, es ist nicht so leicht, ne?
Also, es ist nicht leicht.
Also, das war tatsächlich eine Frage, die ich dir, du hast so einen schönen Satz, ich weiß nicht, ob ich es richtig zitiere, bitte korrigiere mich, wenn ich es nicht ganz hundertprozentig richtig wiedergebe. Das hast du auch auf deinem sehr schönen Instagram-Account geteilt. Nämlich, du möchtest Teil von etwas sein, gut, aber werde zuerst Teil deines eigenen Lebens. Das finde ich krass. Das ist eine krasse Aussage.
Das sagt die Mutter des Protagonisten zu ihm, als er aufgrund von großer, großer Schuldgefühle nach Israel fliegen möchte, um sich ins Militär einzuschreiben. Weil er sieht, dass sein bester Freund an der Front kämpft. Und die Mutter des Protagonisten ist klüger als er. Und sagt ihm mit diesem Satz genau, was er hören muss. Egal, wo du hingehst, wenn du nicht da ankommst, wirst du nirgendwo zu Hause sein. Und das verändert natürlich das Leben des Protagonisten für immer, weil er sich entscheidet, dann auch wirklich nicht zu fahren. Aber dieser Satz haut ihm einfach einmal richtig auf die Fresse. Und diesen Satz habe ich selber auch immer oft gedacht. Den sage ich mir auch bis heute. Sei Teil deines eigenen Lebens. Komme bei dir an. Und dann kannst du auch Teil von allem werden. Mhm. Auch vor allem ein guter Teil. Ein Teil, der was gibt. Ein Teil, der beiträgt. Und ich will Teil der Gesellschaft sein. Aber mir ist es wichtig, zur Gesellschaft beizutragen. So bin ich geboren. Ich bin mehr Geber als Nehmer. Ich nehme ungern. Ich lasse mir ungern helfen. Es fällt mir schwer, um Hilfe zu bitten. Aber ich bin gut darin, das zu machen. Und es gibt Menschen, die haben so einen energetischen, so bin ich aufgeladen. Mit. Und mein Geben und mein Teil der Gesellschaft ist zum Beispiel zu sein, Kunst zu machen. Das ist für mich das, was ich geben kann. Ich gebe das. Ich mache das wirklich, damit der Leser was spürt. Oder damit der Film, den sie schauen, sie zum Weinen bringt oder zum Lachen. Und ich würde mir schon wünschen, irgendwie gesamtgesellschaftlich, dass mehr Menschen das Gefühl hätten, sie sind Teil ihres Lebens. Mhm. Weil wenn man nur im Außen nach Bestätigung sucht, das ist schwierig. Und
total.
Aber wir lernen das nicht. Wir lernen ja auch nicht in der Schule Gefühlsregulierung oder sowas. Also ich habe das alles nie gelernt. Auswendig lernen oder was weiß ich.
Ja, in der Traumaarbeit benutzen wir häufig die Formulierung, dass die verbunden, also weil Trauma trennt. Mhm. Trauma trennt uns, von ja. anderen, von der Welt um uns herum. Und das ist auch meine, also ich habe auch eine lange Therapiegeschichte. Und das ist auch meine Erfahrung, dass eigentlich die Verbundenheit zu anderen Menschen, ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, wie Beziehung geht.
Mhm. Ja.
Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich es in diesem Leben noch lerne. Romantische Beziehung.
Ja,
Beziehung
ja.
zu Freunden ist was anderes.
Total, same, ne? Ja, ja.
Aber dass die Verbundenheit zu anderen Menschen doch nur über die Verbundenheit zu mir selber geht. Ich kann nicht mit anderen Menschen wirklich, auch emotionale Intimität ist nicht, weißt du, körperliche Intimität ist lang.
Ja, absolut.
Aber emotionale Intimität ist, boah, ich glaube, da haben wir alle die meisten Menschen, die ich kenne, Todesangst davor.
Ja, klar, das ist dann ein echtes Nacktmachen und romantische Beziehung ist auch nicht so meins. nächster Teil meines Lebens. Aber dafür sehr innige Freundschaften.
Ja.
Und auf der anderen Seite sehr, sehr viel körperliche Verbindung mit Menschen. Mhm. Das Konzept ist mir auch noch nicht ganz klar. Ich schaue auch ganz viele Menschen an und denke mir so, wow, how do you do this? Every day? Together? Like every day?
I mean, you... Like 24/7.
Ah, wow. You sleep in the same bed. Every night. Wow.
Aber das cool. ist, ich habe einen Wassermann-Aszendenten. Das ist der Wassermann.
Ja?
Für den ist es unvorstellbar.
Nee, also wirklich.
Weißt du, was du für ein Aszendenten?
Ich glaube, ich habe einen Doppelwassermann oder so.
Doppelter Wassermann. Alter ja. Schwede. Das ist natürlich
schwierig.
Ja, das ist schwierig.
Ich mag mein Bett schon gern allein.
Aber wenn man das weiß und man, das gehört ja im Grunde genommen, ich will mich jetzt nicht auf, also für mich ist die Astrologie einfach eine unglaublich interessante Ergänzung, um uns Menschen zu verstehen. So, wenn man sich nur in die Astrologie flüchtet, ist es Spiritual Bypassing.
Ja.
Also Spiritualität ohne Psychologie ist einfach Bypassing,
absolut.
Punkt. Aber dennoch ist die Astrologie wirklich auch sehr, sehr faszinierend und auch um sich selber zu verstehen. Und wenn du tatsächlich, wir wissen es ja nicht, aber wenn du wirklich doppelter Wassermann bist, dann...
Ich habe mich sehr wenig mit Astrologie beschäftigt, aber es kam immer wieder bei Dates so, oh, was ist denn? Und dann meine ich so, okay, ich google es jetzt einmal, wann bin ich geboren, damit ich irgendwas antworten kann, weil es fragen Leute immer so gerne. Und dann kam, glaube ich, ja, genau, Doppelwassermann.
Genau, aber wenn man das dann weiß über sich, dann muss man natürlich nicht anfangen, sich zu domestizieren und zu glauben, ich brauche ein Rhein-Eckhaus und ein Golden Red River und ein Volvo Kombi und drei Kinder.
Nee.
Weil da gehe ich zugrunde.
Auf jeden Fall.
Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also
nur
ein
Jagdhund, ne? Ein kleiner.
Jagdhund wäre schon schön.
Jagdhund wäre schon was Schönes.
Genau. Und das ist dann doch sehr entlastend, also finde ich.
Ich glaube daran, dass einfach das Leben in Phasen funktioniert. Und jetzt gerade ist meine schöpferische Phase. Und die geht bestimmt noch ein paar gute Jahre. Und dann wird auch eine Phase kommen, wo ich was anderes wollen werde. Vielleicht auch Kinder. Und vielleicht, also nicht das Reihenhaus und den Volvo. Und den Golden Retriever. Aber, man kann ja auch, keine Ahnung, vielleicht ist es dann, man lebt in Sri Lanka und, hat drei Kinder. Und die wachsen mit dem Surfbrett auf.
Ja.
Und nicht in der Stadt. God knows. Es gibt so viele, ich versuche so frei wie möglich, weil ich liebe das, was ich gerade mache. Ich versuche es aber nie zu ernst zu nehmen. Und das Licht dabei nicht zu ernst nehmen.
Vielleicht ist das, was ich am Anfang auch meinte, als ich gesagt habe, dass du dir dieses jungenhaft Kindliche, und ganz ehrlich, ich finde, uns allen täte es unheimlich gut, wenn wir uns, also uns in unseren Bedürfnissen ernst nehmen würden, aber all das hier nicht allzu ernst nehmen würden. Ich mag die Simulationstheorie.
Ja, total. Ja, und wenn man wirklich dann anfängt, also wenn du dir wirklich dich ja mit Geschichte ausnimmst, also wenn man wirklich alles ernst nehmen würde, ich könnte ja wirklich gar nichts mehr.
Ja.
Also ich würde ja permanent nur über Krieg, Tod und Verzweiflung nachdenken, weil ich einfach zu viel Krieg, Tod und Verzweiflung auch gesehen habe.
Und ja.
Und wahrgenommen habe und am Körper gespürt habe, Menschen verloren habe, dieses entwurzelt Fremdsein. Klar, das kann man alles auch ganz, wenn man das alles ganz ernst nimmt. Nicht, dass man es negiert. Aber wenn man diese ganzen Gefühle des Verloren, Verlust, Vertreibung, wenn ich denen so viel Raum in mir geben würde.
Ist da nichts anderes mehr.
Genau. Die würden den allen alles wegnehmen, was an Liebe ich spüren kann und was ich an Verbindung zu anderen Menschen spüren kann, weil man wird ganz schnell auch sehr misstrauisch und sehr böse dann auch. Wirklich boshaft. Es ist gar nicht so schwer, boshaft zu werden. Boshaft bedeutet nicht, dass ich dir unbedingt Böses will, aber einfach alles kappen, was zu dir kommt. Nein, nein. Und so will ich nicht leben. Also dafür ist das zu kurz und zu schade. Und zu neugierig bin ich, glaube ich, auch dafür. Und auch den Kunstschaffungsprozess. So, ja, es ist toll, das alles zu machen. Aber ich höre auch ungern, also Künstler, die ich liebe, wenn sie sich hinsetzen und dann... Nee, so ein Rick Rubin, das ist geil.
Ja, der ist toll.
Weil der steht mit dem Flow zwischen, aber du siehst, der nimmt's ernst, aber er nimmt das Leben nicht so ernst.
Nee.
Das ist schön. Darren Aronofsky, ein prekärer Mann, aber ich mag seine Filme sehr, in denen man eigentlich immer über das Schlimmste der Menschheit, aber in größtmöglicher Ästhetik erzählt. Und er hat irgendwann mal so gesprochen über, da ging es auch darum, also wie kann ich das Schlimmste schön darstellen, indem ich es natürlich wahrnehme und ernst nehme, aber dann zu dem mache, was ich daraus möchte. Und dieses Formen von dem, was du kriegst im Leben, ist, also ich könnte keine Kunst machen, würde ich es ernster nehmen, als ich tue. Dann würde ich auch kein Buch schreiben, weil dann würde ich mir ja, ich würde es nie abgeben auch. Ich würde sagen, nee, ich habe nicht studiert. Literatur und Schreiben und womöglich war ich nicht genug in Deutschland auf der Schule und Deutschland ist eigentlich auch nicht meine erste Muttersprache. Warum? Wie ermaße ich mir ein Buch zu schreiben? Und dann würde ich versuchen, da sind auch bestimmt 1000 Fehler drin. Und da sind auch Sachen drin, die ich wahrscheinlich in 3 Jahren anders geschrieben hätte. And that's great. Das kann ich beim nächsten besser machen.
Das ist ja das Schöne an Kunst, dass es eine Momentaufnahme ist.
Total. Das ist beim Buch sowieso. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen, diese 2 Klappen, die konservieren quasi, also diese alle Menschen und Charaktere, die in diesem Buch leben, leben jetzt für immer zwischen 2 Klappen. Das ist ein kleines Gefängnis. Das ist mir irgendwann, ich weiß nicht, die leben jetzt wie der kleine Goldfisch. Ich habe die jetzt alle auf 300 Seiten gefangen gehalten und die leben jetzt in diesem Buch. Deswegen glaube ich, haben die Leute dann Bock auf so Sequels, weil sie das Gefühl haben, sie müssen ihre Charaktere aus dem Gefängnis, in dem sie sie getan haben, retten und ihnen nochmal ein neues Leben geben.
Vielleicht funktioniert, für mich haben Sequels nie funktioniert. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber...
Na, so rein, ne? Es gibt ja so... Ja, aber ja, wahrscheinlich funktioniert es fast nie. Tatsächlich, ich denke, also die einzige, die für mich funktioniert, da war ich noch ein Kind, war Harry Potter halt natürlich, ne? Da habe ich jedes Jahr sehnsüchtig drauf gewartet. Stimmt. Was gibt's denn für gute Sequels in Buchform?
Mir fallen nur Serien ein. Aber die haben... Ich hab's nach Breaking Bad, hab ich's mit Better Call Saul versucht, aber Walter war nicht mehr dabei.
Das war sehr schade, genau. Aber Better Call Saul war auch trotzdem eine sehr, sehr...
Gib uns mal noch zum Schluss, Daniel, wenn du so in Serien aufgehst, ich bin auch ein großer Serienfan, wenn es eine richtig gute Serie ist, Serie, die dich echt angefasst hat?
Severance.
Oh, das war hart. Echt, ist, boah, läuft auf Apple TV, ja. Severance, wenn ihr das nicht gesehen habt.
Also
aber das ist echt düster.
Also quasi die Spaltung deiner Person in den Innie und den Outie.
Ja.
Und der Innie muss immer arbeiten und der Outie darf Privatleben führen. Und sobald du in das Büro kommst, stellt sich ein Schalter um Und dementsprechend sind aber beide Personen immer wach.
Mhm.
Und du quasi, also es ist ja kurz vor Schizophrenie.
Ja,
die Serie, es hat mich sehr angefasst, weil ich war so dran und du wünschst irgendwie diesem Menschen, der immer arbeiten muss, der Inni, du wünschst ihm, dass er ausbrechen kann, aber dann würde er dem Audi das Leben kaputt machen, diese Entzweiung eines, das habe ich noch nie so gesehen in einer Serie, dass du es schaffst, die innere und äußere Welt, ich sehe das als Metapher, eines Menschen so darzustellen und das hat mich sehr angefasst, berührt. Ich finde, es ist eine wundervoll gedrehte Serie, sehr langsam erzählt, sehr psychologisch, sowas liebe ich.
Mhm.
Und was ich sehr lange geliebt habe, ist Ozark.
Mhm.
Also ich mag, wenn es ein bisschen düster und Drama und am Ende am liebsten sterben alle. Ja, ich liebe das. Also ich liebe, ja. Einer so ein wunderschöner Film, den ich liebe, ist Sorry Angel. Das ist ein wundervoller französischer Film. Da geht es um zwei Männer, die sich lieben. Und der eine ist HIV erkrankt, spielt quasi Anfang der 90er. Und in dem Moment, in dem der andere endlich schafft, ihm zu sagen, dass er ihn liebt, stirbt er.
Hm. Naja, das bleibt ja immer ein bisschen das Unerfüllte dann, ne?
Genau, weil die Tragik, und dann in dieser Tragik ist so viel Schönes. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, wie schlimm, nachdem ihm gesagt wurde, dass er geliebt wird, ist er gestorben. Oder du sagst, das Letzte, was er gehört hat, bevor er gestorben ist, ist, dass er geliebt wurde. Und deswegen liebe ich Tragik und Drama. Weil im Drama die Schönheit zu finden, ist was, das ist das Leben.
Das stimmt, absolut. Und wir glauben ja auch nur, dass es danach vorbei ist. Wir wissen ja gar nicht, was.
Wir wissen gar nichts.
Also man hört auch immer, dass das hier so das Härteste ist und danach wird es viel leichter.
Ich bin so gespannt, es wäre so lustig, wenn es wirklich stimmt. Ich würde mich totlachen einfach. Also es ist wirklich, also sowas wie Himmel und Hölle. Und dann denkst du dir doch wirklich so, no fucking way. No fucking way. Bullshit. Wirklich, ich will ausrasten wahrscheinlich. So. Und ich komme dann eh in die Hölle dann. Also wenn es dann sowas gäbe, ne? Und das waren die Regeln. Oder es ist alles ganz, ganz anders.
Ich frage mich manchmal, ob wir nicht Teil irgendwie. Manchmal denke ich mir, da oben sitzen so zwei so total verpickelte Nerds, die in so einem amerikanischen Keller sitzen, vor so einem Spiel wie SimCity früher auf Apple. Und wir sind hier einfach Teil dieses Spiels.
Und die spielen und mit uns. Die
bestellen
Sims
sich
halt
eine Pizza nach der anderen und denken sich, schau mal, die Idioten. Sie sind, oh, jetzt sie sind fast dran gesammelt. Nee, doch nicht.
Guck mal, jetzt haben sie, spielen sie schon wieder Krieg. Guck mal, wie doof.
Ja, wie doof, ne? Aha. Lieber Daniel, es war fantastisch.
Hat großen Spaß gemacht.
Ja, es ist wirklich ein Gespräch. Da fällt mir immer dann schwer, den Ausstieg zu finden, aber das Schöne ist ja, wenn der Hunger bleibt.
Absolut.
Und wenn wir nicht so denken, boah, jetzt haben wir echt alles gesagt, ne?
Haben wir aber hier, ne?
Jetzt haben wir nicht über Hobbys gesprochen. Es war ein ganz anderes Gespräch, als du vielleicht gewohnt bist. Ich hätte ich bin überhaupt nicht in deine filmische Biografie reingegangen, was du für fantastische Sachen machst und tust. Und das findet ihr. Er findet über Daniel eine Menge Dinge im Internet. Dann habe ich gelesen, seine Mutter hat auf Instagram einen Koch-Account, der sehr erfolgreich ist.
Der wächst.
Wie heißt
In Olgas Kitchen.
In Olgas Kitchen. Bitte folgt nicht nur Daniel Donskoy auf Instagram, sondern auch seiner Mutter.
Ja, die kocht Olgas wirklich geile Sachen. Oh, ich bin so neidisch. Meine Familie ist, also alle dürfen ja bei ihr essen, weil sie neben ihr leben, nur ich nicht. Ich kriege nur den Instagram-Content, das ist gemein.
Verstehe.
Ja, die essen Freitagsabend immer zusammen, dann kriege ich mal so Videos, wie der Tisch so. Wenn jemand es dann wirklich kultiviert hat, dieses Kochen dann auch zum Beruf gemacht hat, muss man sich natürlich übertreffen jeden Freitag. Und ich sehe diese Tische und ich bin immer so. Und ich sitze mit meinem
Aluschale.
Ja, mit der Aluschale, mit dem Curry. Also ich liebe das. Aber ich hätte schon gern auch so ein Festmahl.
Ach, wer weiß.
Wer weiß.
Ich danke dir so sehr, es war
wunderbar. Vielen Dank für die Einladung.
Danke. Brennen, der erste Roman von Daniel Donskoy seit Oktober 25 im Handel. Das ist ein wirklich tolles Buch, das sehr nahe geht. Und jetzt, nachdem ihr Daniel in der letzten Stunde kennengelernt habt, erahnt ihr vielleicht seine Tiefe, auch wenn er doppelter Wassermann ist und immer gern ein bisschen außen vor. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Ich danke dir von Herzen, ich danke euch von Herzen, dass ihr uns zugeschaut und zugehört habt. Bitte teilt diesen Podcast, schickt ihn in die Welt. Und bleibt bis nächste Woche Freitag, wie immer, zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Das sind nämlich die letzten Worte in diesem Podcast.
Schön.
Neugierig bleiben.
Mhm.
Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.